Die Mächtigen kommen und gehen. Und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Und lehrt eure Kinder das eine, dass über Gott keiner mehr steht, dass auch der Größte klein beigeben muss, wenn Gott kommt und alles vergeht. Danke für euren Sketch. Hat mich begeistert. Und ja, es hat auch etwas zu tun mit dem Thema Glauben. In der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst bin ich mehrmals an die Stelle gekommen, wo Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon gleichzeitig. Das heißt, wenn ihr gläubig sein wollt, egal ob katholisch, evangelisch, in der Baptistengemeinde oder in der freien Gemeinde oder in einer Neugründung, wenn ihr gläubig sein wollt, um Gott möglichst nahe zu kommen, um Gott nahe zu sein durch Liturgie, durch Gesang, durch Lobpreis. Und wenn ihr dann doch so die zweite oder dritte oder letzte Sicherheit garantieren wollt durch eigenes Streben, durch eigenes Manipulieren im Geld, im Mammon, das ist nämlich damit gemeint, dann wird es nicht funktionieren. Was wir in der letzten Woche erlebt haben, das ist wirklich ein Beispiel ohne Vorbild. Aber vielleicht ist es so, dass ganz viele Menschen am Beispiel von Uli Hoeneß begriffen haben, was es heißt, sich an die eigene Nase zu fassen. Sich zu fragen, wie hältst du es mit dem Glauben und wie hältst du es mit dem Geld? Etwas, was mich sehr beeindruckt hat an diesem Erleben in der letzten Woche, etwas, was scheinbar viele Leute nicht erwartet haben, war, dass dieser Mann ganz ehrlich und offen gesagt hat, ja, ich habe gezockt, ich bin süchtig geworden, ich habe die Kontrolle verloren. Kontrollverlust gibt es also nicht nur im Alkoholismus, sondern auch in der Spielhölle oder im Casino, Kontrollverlust. Sondern dass er nach Beratung mit seiner Familie gesagt hat, früher als die meisten es erwartet haben, ich trete von allen Ämtern zurück. Ich erkenne den Schuldspruch an. Ihr Lieben, und da habe ich dran denken müssen, dass Jesus diesen Rat gegeben hat, wenn jemand mit Gott ins Reine kommen will, dann sind ein paar ganz wichtige Dinge Grundvoraussetzungen. Das eine ist, dass schon am Anfang der Bibel steht, das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Das ist überhaupt keine üble Nachrede über junge Leute, sondern das heißt, dass der Mensch von Anfang an in seinem Leben die Wahl hat und natürlich auch die Qual zu wählen, tue ich das, was ich als richtig und gut erkannt habe, oder tue ich das, wonach mich gelüstet, wonach mir der Zahn tropft, wonach mir es in den Fingern kribbelt. Der Mensch muss sich entscheiden. Und irgendwann kommt es zu der Erkenntnis, es gibt da etwas in meinem Leben, was steht wie eine Mauer zwischen Gott und mir. Ich möchte gerne eine Verbindung zu Gott haben, ich möchte die Verbindung zu Gott herstellen, aber irgendwie funktioniert es nicht, da ist immer was dazwischen. Und da kann man über Erbsünde reden oder über alles Mögliche. Entscheidend ist, dass der Einzelne spürt, aus eigener Kraft, Aus eigener Anstrengung, aus eigener Gläubigkeit heraus kann ich die Verbindung zu Gott nicht kriegen. Und dann gibt es so einen ganz tollen Satz im 1. Johannesbrief im Neuen Testament. Da heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde. Das heißt, es gibt nichts, was mich von Gott trennt. Sünde ist Trennung von Gott. Wenn ich sage, ich habe keine Sünde, dann belüge ich mich selber, dann lüge ich mir selber in die Tasche. Dann bin ich vor mir nicht ehrlich und es hilft mir überhaupt nichts. Ich werde damit nicht glücklich werden. Wenn ich sage, ich habe keine Sünde, dann belüge ich mich selbst. Wenn ich aber das, was ich als Ansatz für Sünde, als Ansatz für Gottes Trennung in meinem Leben entdeckt habe und es ausspreche und es bekenne, dann kommt Gott mir ganz nahe und nimmt das weg, was mich von ihm trennt. Und ich komme in eine Gemeinschaft mit Gott hinein, die mein Leben zu seiner eigentlichen Sinnerfüllung führt. Das ist phänomenal. Das ist ein Geschenk, das ist sozusagen eine Erfindung Gottes, dass wir den Sinn, das Ziel unseres Lebens finden können in der Gemeinschaft mit ihm und dadurch Freiheit gewinnen. Ich halte das für möglich, dass jemand, dem es so geht wie Uli Hoeneß, dass er ein Leben lang gedacht hat, ich habe alles im Griff, egal wie chaotisch das manchmal lang geht, aber ich kriege das schon hin. Und der dann an den Punkt gekommen ist zu sagen, ich habe alles falsch gemacht. Was mein bisheriges Lebenskonzept war, das war der Fehler meines Lebens. Es kann sein, dass jemand sogar im Gefängnis das Glück seines Lebens findet, weil er wieder zu Gott zurückgefunden hat. Das ist möglich. In der Bibel heißt es mal, Gott will den Tod des Sünders nicht, sondern er will, dass der Sünder zu einer neuen Erkenntnis kommt und das Leben findet. Das ist die Botschaft für mich in dieser Woche. Und deshalb kann keiner auf Uli Hoeneß mit Fingern zeigen, ohne zu übersehen, dass die anderen drei Finger auf ihn selber zeigen. Ein anderes Problem, was mich in dieser Woche sehr beschäftigt hat, darum bangen wir heute. Die sogenannte Volksabstimmung auf der Insel Krim, auf der Halbinsel Krim, über den Anschluss an Russland. Es ist sagenhaft, es gab diplomatische Bemühungen rund um den Globus und alle möglichen Verantwortlichen haben versucht, dieses Drama abzuwenden. Und wir können von Glück reden, dass sich die meisten entschieden haben, ein militärisches Eingreifen ist keine Option. Das fällt aus, das findet nicht statt. Natürlich gibt es Strategiepläne, gibt es Entwürfe, gibt es Ideen und Fragen. Aber wenn wir bei allem Gleichgewicht des Schreckens so weit gewachsen sind, dass wir das Verantwortungsgefühl haben, was man tun kann, aber nicht tun darf, dann hat Gott uns ganz viel Gnade geschenkt in dieser Welt, dass wir nicht die Lunte am Fass anzünden oder so wie Assad auf Aleppo und Homs Fassbomben werfen, um die letzte Infrastruktur zu zerstören. Es ist ein Dilemma in dieser Welt, in der wir leben und wo wir eigentlich in der Ausweglosigkeit stecken. Aber was hat das alles mit dem Thema Glauben zu tun? Ich glaube, dass diese Entscheidungssituation, wollen wir uns selber dienen und dafür den Mammon benutzen, also das Geld? Wollen wir wie die Oligarchen aus der Ukraine und aus Russland und aus Amerika und von überall her in die Steueroasen dieser Welt fliegen und dort Steuerhinterziehung betreiben und Bordelle besuchen und solche Geschichten? Oder wollen wir uns dem kategorischen Imperativ stellen oder die goldene Regel, die Jesus aufgestellt hat, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Wollen wir uns dafür entscheiden, dann kann sich die Welt verändern, dann gibt es Hoffnung. Ich lese uns aus dem Hebräerbrief Kapitel 11 die Verse 8 bis 10. Da heißt es in der Übersetzung Neues Leben: Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Und selbst als er das Land erreichte, das Gott ihm versprochen hatte, lebte er dort aus der Kraft des Glaubens, denn er war in dem Land wie ein Fremder, der in einem Zelt wohnte, ebenso wie Isaak und Jakob, denen Gott dieselbe Zusage gegeben hatte. Abraham konnte so handeln, weil er auf eine Stadt mit festem Fundament wartete, deren Bauherr und Schöpfer Gott ist. Da wird also im Hebräerbrief versucht zu definieren, wie die Kraft des Glaubens sich im Leben von Abraham ausgewirkt hat. Und am Anfang dieses 11. Kapitels, da heißt es: Was ist nun also Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird, und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Also vielleicht darf ich sagen, dass es Dinge gibt zwischen Himmel und Erde, die wir nicht sehen, aber die trotzdem eine sehr klare und deutliche Realität sind. Ihr merkt, ich rede ständig, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Ich bin also der Meinung oder der Auffassung oder der Annahme, dass, ja, ich habe sogar die Erfahrung gemacht, dass ganz viele Menschen diese Auffassung vertreten: Ich glaube nur, was ich sehe. Bei Evangelisationsveranstaltungen in den letzten Jahrzehnten, da wurde dann gerne das Zitat genannt: Ich glaube, dass ein Pfund Rindfleisch eine gute Suppe gibt. Das ist so ein greifbares Beispiel. Dafür gibt es unzählige Erweiterungsmöglichkeiten. Diese Art von Glauben ist eigentlich kein Glauben. Das ist ein Fürwahrhalten einer Annahme oder ist die Bekräftigung einer Erfahrung. Das ist eine Aussage über Beziehungen, die ich zu Dingen, zu Sachen habe. Jemand, der im kleinen Einmaleins nicht so gut zu Hause ist, der kann sagen: Ich glaube, dass 3x3 9 ist. Jemand anders weiß das. Jemand, der eine LK geschrieben hat, kann sagen: Ich glaube, ich habe vielleicht eine 3 geschrieben, aber ich weiß es noch nicht. Das ist dann mit sehr viel Hoffnung verbunden, aber das sagt noch nicht mal was zum Lehrer, über die Beziehung aus zum Lehrer oder zur Lehrerin, sondern das sagt einfach nur: Ich nehme an, ich hoffe, ich wünsche, ich weiß nicht genau. Glauben ist, wenn wir nach der Bibel gehen, nicht in dieser Weise einzuordnen, sondern Glauben ist eine Haltung, die darauf hindeutet, dass ein Mensch eine Beziehung hat zu Gottes Welt. Oder noch besser gesagt, dass jemand eine innere Verbindung, eine innere Beziehung hat zu dem lebendigen Gott, von dem wir glauben, dass er der Schöpfer Himmels und der Erde ist, dass er Jesus in die Welt geschickt hat, um uns von unserem Sündenzwang zu erlösen, zu befreien, dass er den Heiligen Geist geschickt hat, damit wir das Wort Gottes, die Bibel, auch in den schwierigen Stellen besser verstehen, dass wir sie anwenden können auf unser alltägliches Leben. Glauben ist also eine Beziehungsaussage. Genauso wie Sünde nicht ein Moralbegriff ist. Du hast das falsch gemacht und du hast das falsch gemacht und du bist ein schlechter Kerl oder irgend sowas, sondern Sünde ist im tiefsten Grunde eine Aussage darüber, dass es eine Trennungslinie, einen Sund, einen garstigen Graben gibt zwischen dir und Gott und dass du das Gefühl hast, ich kann Gott nicht gerecht werden. Wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass Martin Luther in seiner Lebenszeit ganz schwierige Dinge durchgemacht hat, dass er als katholischer Mönch zunächst mal gelernt hat, du musst dich selber bezwingen, du musst dich selber kasteien, du musst alles Mögliche leisten, um Gott gerecht zu werden. Und eines Tages, als er sich dran gemacht hat, das Neue Testament aus dem Griechischen und kontrolliert und gegengelesen vom Lateinischen ins Deutsche zu übersetzen, den Leuten aufs Maul zu schauen, dass sie das auch verstehen, was da übersetzt wird, in dem Moment hat Martin Luther begriffen, Gott gerecht werden? Dazu muss ich keine Klimmzüge machen. Dazu muss ich nicht große Leistungen bringen. Dazu muss ich nicht menschlichen Forderungen genügen, sondern ich darf glauben, dass Gott mich schon immer geliebt hat und dass er mich annehmen will, dass er mich retten will. Und wenn ich mich darauf einlasse, wenn ich ihm Glauben schenke, dann ist es schon passiert. Dann bin ich schon erlöst, dann bin ich schon gerettet. Ich muss keine Angst mehr haben. Mein Leben darf ein Leben in Freude und Zuversicht sein. Es ist eine großartige Sache. Ich möchte also eigentlich heute nur zwei Dinge sagen, mit den vielen Worten, die ich mitgebracht habe. Glaube ist nicht das Fürwahrhalten. Dafür können wir alle möglichen anderen Worte und Begriffe finden. Die Bibel zeigt uns an dem Beispiel von Abraham, dass der Glaube eine in unserem Leben verankerte oder eröffnete, erschlossene Kraftquelle ist, aus der heraus wir die Beziehung zu Gott so real empfinden können, dass wir ihm grenzenloses Vertrauen entgegenbringen können. Und das heißt, wenn ich gehört und verstanden habe, gehört mit meinen physischen Ohren oder verstanden mit meinem Herzen, erstens, dass Gott mich lieb hat, zweitens, dass er mich gewollt hat und in diese Welt gestellt hat, drittens, dass er ein Ziel für mein Leben hat, dann kann ich das in meinem Herzen, in meinem Verstand, in meinem Intellekt reflektieren, dann kann ich das auf mich wirken lassen und dann kann ich davon die Entscheidungen meines Lebens bestimmt sein lassen. Ich kann mich für Gott entscheiden. Und genau das hat Abraham offenbar gemacht. Er hat in einer hochzivilisierten Stadt in Ur in Chaldea gelebt, könnte man vielleicht mit jener heute vergleichen, auf einem anderen technischen Niveau, aber immerhin. Er hat in einer Sippe, in einer Familie gelebt. Es war alles geklärt und geordnet. Überordnung, Unterordnung war alles klar. Und mitten hinein in diese Situation erreicht ihn der Ruf Gottes, der ihm sagt, bleibe nicht hier in deiner gut situierten Alltagssituation, sondern pack deine Sachen, zieh mit deiner Familie nach Haran und später von Haran in das gelobte Land. Im Hebräerbrief wird es einfach nochmal so durchgesprochen und wird gesagt, durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben wollte. Und das, was dann kommt, besagt, dieser Abraham, der ist diesen Weg gegangen und es kam ihm auch nicht der Gedanke, umzukehren, wieder alles rückgängig zu machen, als es schwer wurde. Als er plötzlich gemerkt hat, das Land, was Gott mir versprochen hat, das ist gar nicht frei. Ich bin dort auch nicht willkommen. Ich kann dort nur genau wie die anderen Nomaden meine Zelte aufschlagen, meine Tiere auf die Weide schicken und meine Familie versorgen. Mehr geht nicht. Im Grunde heißt dieser ganze Abschnitt, durch die Höhen und Tiefen seines Lebens ist dem Abraham die Verbindung zu Gott nicht verloren gegangen. Niemals. Nun muss ich dazu sagen, einige von uns, die die Bibel an der Stelle vielleicht gerade präsent haben, die wissen ja auch, dass es so eine Situation gibt. Abraham kommt mit seiner Frau als Nomade unterwegs an die ägyptische Grenze und die Grenzposten, die finden, das ist arme, eine fesche Biene, würden manche Leute sagen. Die junge Frau von Abraham, die Sarah, die hat denen so gut gefallen und Abraham wusste, wie die Leute ticken. Und er hat mit seiner Frau verabredet, du, wenn die Gefallen an dir finden, damit die dann nicht gleich uns aus der Bahn werfen, damit die mich nicht umbringen, dann sag doch bitte, du seist meine Schwester. Sonst könnten die auf die Gedanken kommen, wir knallen denen um und dann haben wir die Frau für uns, für unseren Harem. Ist das Glauben? Ist das Vertrauen? Abraham war also ein Mensch wie wir, ein Mensch, der Ängste kannte, der versucht hat, vorzubauen, Sicherheiten einzubauen und der dabei auch vor Lügen nicht zurückgeschreckt ist und was eigentlich sehr beschämend ist, der sozusagen seine Frau vors Loch geschoben hat und gesagt, schwindel du mal, damit ich auf jeden Fall am Leben bleiben kann. Ist das Mut? Sind wir Männer so? Wir Abrahams? Dass wir immer sehen, dass unsere Frau die Kartoffeln aus dem Feuer holt oder die Kohlen. Es ist schon beängstigend. Und trotzdem erzählt die Bibel davon, dass der Abraham ein Freund Gottes war, ähnlich wie David. Und dass Gott dem Abraham geholfen hat, das Ziel seines Lebens zu erreichen. Wenn da nicht klar wird, dass Gott größer ist als unser Herz, so steht es im Neuen Testament einmal. Wenn uns unser Herz verdammt, dann ist Gott größer als unser Herz und weiß alle Dinge. Er kennt uns. Und weil er uns kennt und obwohl er uns kennt, hat er uns lieb und will uns in seine Arme schließen und will uns helfen, dass unser Leben von innen heraus verändert wird. Die Entscheidungen, die gehen nicht von außen. Erzwungene Veränderungen eines Lebens sind nicht tragfähig. Aber Veränderungen deines Lebens, die aus dem Vertrauen zu Gott erwachsen, die werden Früchte tragen. Die werden auf Generationen hinaus positive Früchte zeitigen. Und das ist etwas, was jeder Mensch sich nur wünschen kann. Ich möchte jetzt versuchen, einige Elemente, die im Glauben enthalten sind, hervorzuheben. Zunächst also, Glaube ist nicht für Wahrhalten, sondern Glaube ist ein Ausdruck für Vertrauen. Das heißt, Glaube entsteht da, wo ich zu einem Menschen oder zu Gott eine Personenbeziehung finden und aufbauen kann, die in der Lage ist, viele Dinge zu tragen und durchzutragen. Glaube ist ein Ausdruck für Treue. Da heißt es einmal in der Bibel, so sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Es gibt ja diese Stelle, wenn jemand etwas Schlimmes macht, dann will das Gott ahnden bis ins dritte und vierte Glied, bis in die dritte und vierte Generation, aber wenn er Gutes tut, will er das segnen bis ins tausendste Glied. Das ist ein eigenes Thema, aber für mich wird daran deutlich, die Barmherzigkeit Gottes ist immer noch 997 Mal größer als seine Gedanken der Vergeltung. Gott kann sogar möglich machen, dass die irreversiblen Schäden, die wir uns selber zufügen, geheilt werden können, weil er treu ist. Also das Stichwort Treue. Das zweite Stichwort ist, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Mit Worten der Bibel gesagt, wir müssen uns unseres Glaubens, unseres Gläubigseins nicht schämen. Es ist eine Kraft, die uns hilft, das Leben zu bewältigen und das Schwere zu tragen. Glaube enthält das Element des Vertrauens. Ich erinnere an den Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Psalm 139, schon ehe ich geboren wurde, kanntest du mich. Ich kann mich dir völlig überlassen, nichts kann mich trennen von deiner Liebe. Glaube hat etwas zu tun mit Erkenntnis, mit Erkennungsfähigkeit, Erkenntnisfähigkeit. Im Gespräch mit Jesus kommt Petrus zu der Aussage, wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Sie haben sich auf die Begegnung mit Jesus eingelassen und dann ist ihnen wie Schuppen von den Augen gefallen. Sie haben gemerkt, so kann nur Gott sein. Jesus ist mehr als ein Mensch, er ist Menschenkind und Gottes Sohn in Person. Glaube enthält die Fähigkeit, die Möglichkeit des Sich-Entscheidens. Ich habe Menschen erlebt, die haben diese Botschaft gehört und haben gesagt, ich will mein Leben in Gottes Hand legen. Und was sie erlebt haben, war eine Bekehrung zu Gott hin. Und sie sind glücklich geworden, ich selber auch, darüber, dass ich weiß, mein Leben ist in Gottes Hand, nichts kann mich da herausreißen. Eine wunderbare Sache. Und es zeigt auch, was Martin Luther erlebt hat. Es gibt ja von ihm die Überlieferung, dass er auf dem Reichstag zu Worms gesagt hat, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Und er hat sich gegen den Kaiser und bestimmte Teile des Reichstages entschieden. Er konnte eine Entscheidung treffen. Und einer unserer früheren Bundespräsidenten im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, Bruder Zetschi, der hat mal auf einer Bundeskonferenz gesagt, eine Entscheidung ist eine Entscheidung ist eine Entscheidung. Das hat er von seinem Professor gelernt. Aber das heißt, wenn ich mich entschieden habe, dann gehe ich diesen Weg. Dazu schenkt uns die Glaubensverbindung zu dem lebendigen Gott die Kraft und das Durchhaltevermögen. Glaube enthält die Komponente des Gehorsams. Jesus trifft den Petrus am See Genezareth. Sie sind alle K.O. von der Nachtschicht. Und dann sagt Jesus, fahrt noch mal raus, macht einen Fang. Und Petrus kann sagen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Er konnte ihm gehorchen, weil Vertrauen da war. Und liebe Eltern, liebe Großeltern, dass wir das nie vergessen, wenn wir von unseren Kindern, von unseren Enkeln Gehorsam erwarten. Manchmal müssen wir ihn fordern zu ihrem eigenen Besten. Aber gelingen wird es ihnen in dem Moment, wo sie Vertrauen haben zu uns. Und es gibt leider ganz viele Kinder und junge Leute, denen ist das Vertrauen zu ihren eigenen Eltern kaputt gegangen. Und wo soll dann der Gehorsam drauf wachsen? Das ist eine schwierige Situation. Aber ein anderes Wort, was mich im Glauben ermutigt hat, Vater und Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Es ist eine wunderbare Erfahrung, dass Gott Vater und Mutter Stelle in meinem Herzen einnehmen kann, obwohl meine Eltern schon viele Jahrzehnte nicht mehr leben. Das hat was mit dem Glauben zu tun. Und schließlich, und das kann nicht das Letzte sein, aber damit möchte ich schließen, den Aspekt des Sich-Fügens. Von Jesus wissen wir, dass er in einer ganz engen Verbindung mit seinem Vater gelebt hat. Aber eines Tages hat er dann im Garten Gethsemane gebetet, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wir haben heute davon gehört, dass auch hier in der Gemeinde eine Schwester im hohen Alter gestorben ist, heimgegangen ist. Wir haben gestern in unserer Gemeinde so eine Nachricht bekommen. Ich habe diese Woche von einem Freund gehört, dass er nach einer langen Untersuchungsgeschichte erfahren hat, die Krebserkrankung ist nicht mehr behandelbar, die du hast. In solchen Situationen kann es sein, dass ein Mensch plötzlich sich aufgehoben, geborgen fühlt in der Hand Gottes und sagen kann, Herr, wenn du das so entschieden hast, dann füge ich mich da rein, dann nehme ich das an. Ihr Lieben, das ist ein Erfahrungsgut, was wir aus der Bibel erheben können, dass Abraham, der Vater des Glaubens, solche Elemente in seinem Glauben implantiert hatte. Und dass Jesus in seinen Botschaften, in seinen Handlungsweisen, in seinen Entscheidungen solche Dinge implantiert hatte. Und das ist eine Einladung, dass auch wir uns danach ausstrecken, dass unser Glaube ausgestaltet ist, basierend auf der Treue Gottes, auf der Barmherzigkeit, mit der er uns zugewandt ist. Aber dass er auch all das andere enthält, dass wir wissen, wem wir vertrauen können, dass wir wissen, was wir von Gott erhoffen und erbitten können und dass wir in jeder Lebenslage freien Zugang zu ihm haben, weil seine Barmherzigkeit kein Ende hat. Amen.